Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das werdet ihr in wenigen Minuten noch einmal hören, wie ich das hier sage, denn es ist mal wieder Zeit für ein kleines Solo-Intro. Julius befindet sich gerade vermutlich schon irgendwo über dem Atlantischen Ozean auf dem Weg nach unter anderem Miami und die Miami Heat, insbesondere Bam Freaking Adebayo, haben für eine Schlagzeile gesorgt, die eine Größe hat und eine Wichtigkeit und eine Aufsehenerregendheit, dass wir das natürlich nicht unkommentiert lassen dürfen. Wir haben euch einen fantastischen, wie ich finde, Mailbag aufgenommen. Den werdet ihr gleich auf die Ohren bekommen. Aber heute Nacht, ich nehme das kleine Solo-Intro hier jetzt noch am Mittwochmittag auf. Heute Nacht hat Bam Adebayo, ihr werdet es höchstwahrscheinlich alle mitbekommen haben, 83 Punkte erzielt gegen die Washington Wizards in einem 150-129 Sieg der Miami Heat. Eine absolut historische Marke, das brauche ich euch nicht erzählen. Will Chamberlain, 100 Punkte, Platz 1 auf der ewigen Single-Game-Scoring-Liste. Platz 3 jetzt, Kobe Bryant von 2006 gegen die Toronto Raptors mit 81 Punkten. Und Platz 2 ist jetzt Bam Adebayo mit 83 Punkten. Ein paar Gedanken dazu und dann bekommt ihr gleich den Mailbag. Vielleicht erstmal ein paar Statistiken, die das Ganze so ein bisschen in Relation setzen. Ich habe heute Morgen, das war das Erste, was ich gesehen habe, logischerweise, nachdem ich wach geworden bin. Ich dachte zuerst, träume ich noch, was zur Hölle ist hier passiert. Fred Katz hat auf The Athletic einen fantastischen Artikel geschrieben, in dem er beginnt mit, er habe eine Schlaftablette genommen und habe dann sich irgendwie im halben Groggy-Status dann doch nochmal vor den Fernseher geschleppt und war sich die ganze Zeit über nicht sicher, ob das hier gerade passiert. Wenn ihr mich vor der Saison vor die Wahl gestellt hättet, ihr hättet mir gesagt, ein Zeitreisender kommt und sagt, in dieser Saison wird ein NBA-Spieler 83 Punkte in einem Spiel erzielen. Mach mir bitte eine Liste, bei welchen Spielern du das für am wahrscheinlichsten hältst, dass sie das sind. Und die Namen oben auf der Liste, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Luka Doncic, Nikola Jokic, Steph Curry, vielleicht ein Joel Embiid. Aber wie weit runter müsste man auf dieser Liste gehen, um zu Bam Adebayo zu kommen? Ey, mehrfacher All-Star, einer der besten Verteidiger der Welt. Einer der besten Passing-Big-Men der Welt. Das ist ja gar nichts gegen ihn oder irgendwie anzugreifen, was für ein Kaliber-Spieler er ist. Aber eine Scoring-Explosion von Bam Adebayo, der in seiner Karriere bislang genau eine Saison hatte, in der er mehr als 20 Punkte pro Spiel geaveraged hat, dessen bisheriges Career-High 41 Punkte waren. Das heißt, er hat das jetzt mehr als verdoppelt, wenn ihr richtig mitgerechnet habt. Das heißt, das, was er heute Nacht gegen die Wizards gemacht hat, waren mehr Punkte als seine zwei bisherigen Bestleistungen kombiniert. Absolut verrückt, also wirklich absolut verrückt. Ich glaube, wäre er in den Top 50 gewesen, der Namen? Also, wenn ich euch vor der Saison vor die Wahl gestellt hätte, wer macht in dieser Saison eher 80 Punkte? Peyton Pritchard oder Bam Adebayo? Jordan Clarkson oder Bam Adebayo? Ja, also ihr merkt, es sind jetzt ein paar Stunden. Ich habe mich jetzt auch ein Weilchen mit der Thematik beschäftigt. Ich habe natürlich auch das Spiel mir angeschaut. Ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich so ein bisschen mich schwer tue, passende Worte zu finden. Ein großes Thema sind natürlich die Freiwürfe. Bam Adebayo war 43 Mal an der Freiwurflinie am heutigen Abend. Ebenso viele wie seine 43 Feldwürfe. Also er war 20 von 43 aus dem Feld, 7 von 22 Dreiern und eben 36 von 43 von der Freiwurflinie. Ich kann alles nachvollziehen, was da an Kritik und an Hate eingeprasselt ist. Das steht symbolisch für die Richtung, in die sich die moderne NBA entwickelt. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie kann man denn 43 Freiwürfe und so? Und das ist auch alles völlig richtig. Es sind die meisten Freiwurfversuche in NBA-History in einem Spiel. Es sind die meisten Freiwurftreffer in NBA-History in einem Spiel. Die bisherigen Rekordhalter waren Will Chamberlain respektive Dwight Howard. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Und natürlich gibt das ein gewisses Geschmäckle, wie wir hier im Schwabenland sagen. Es ist aber auch, das muss man auch dazu sagen, es ist das 11. Spiel in NBA-History mit mindestens 22 Dreierversuchen. James Harden 4-mal, Stephen Curry 2-mal, Damian Lillard, Klay Thompson, J.R. Smith, Marcus Smart ist wahrscheinlich der Name, der da noch ganz schön überrascht in dieser Auflistung. Und jetzt eben Bam freaking Adebayo. Ich will hier gar nicht mich hinstellen und sagen, das war nicht ein bisschen fishy, was wir hier gesehen haben. Von diesen 22 Dreierversuchen waren gefühlt 12 vogelwild. Er ist super heiß reingestartet mit 5 von 7 Dreiern und hat dann eben, wenn man richtig nachrechnet, die nächsten 2 von 17 Dreiern getroffen. Sein Team hat ihn vehement gesucht, obwohl man dann mit 20, 25, ich glaube teilweise sogar 30 vorne gelegen hat. Er hat sich immer wieder einfach gegen völlig überforderte Wizards, und das muss man ihm, glaube ich, zugute halten, diese 43 Freiwurfversuche, das war jetzt kein exorbitantes Foulbaiting in meinen Augen. Er hat sich halt einfach durchgeboxt durch, wie gesagt, völlig überforderte Washington Wizards Verteidiger, unter anderem Alex Saar, also einige dieser Punkte gerade im ersten Viertel, in der ersten Halbzeit, wo er ja schon irgendwie 43 hatte oder so zur Halbzeit, kamen halt gegen Alex Saar, einen Spieler, den wir die ganze Saison schon ganz schön loben für seine Defense. Diese Kombination aus Dreier-Attempts und Free-Throw-Attempts, es gibt 4 Spiele in NBA-History mit mindestens 20 Dreierversuchen und mindestens 20 Freiwurfversuchen. 3-mal James Harden und 1-mal Bam Adebayo, und der hat eben nicht mindestens 20 Freiwurfversuche, sondern der hat mindestens 43 Freiwurfversuche. Eric Spoelstra hat eine Challenge genommen, mit irgendwie unter 3 Minuten noch zu gehen, ein sehr offensichtliches Offensivfoul, um irgendwie zu versuchen, Bam dann nochmal an die Freiwurflinie zu bringen. Das war jetzt schon nicht wirklich ethical Hoops, das muss man schon sagen. Aber am Ende des Tages, was ist denn jetzt hier der große Vorwurf? 83 Punkte, das geht in die Geschichtsbücher ein. Ich finde es eine coole Story, dass er dann auch mit seiner Partnerin Aja Wilson, die den Rekord für die meisten Punkte in einem WNBA-Spiel hält, dass die beiden zusammen auf der Pressekonferenz sitzen. Ich finde das generell ziemlich cool, irgendwie die beiden als Pärchen. Das hatte schon wahnsinnig schöne Elemente. Ich glaube, Bam Adebayo ist einer, der in seiner ganzen Karriere ein ultimativer Teamspieler, der sich aufopfert in der Defense, der meistens eher den Pass als die eigene Scoring-Option sucht. Also ja, ist das jetzt unverdient, weil er 43 Mal an der Freiwurflinie stand? Ich kann die Meinung schon verstehen. Ich glaube, ich teile sie nicht unbedingt. Es ist etwas, worüber wir noch lange sprechen werden. Ich glaube, viele von uns werden sich genau daran erinnern, wie und wo sie das erste Mal von Bam Adebayos 83 Punkten gehört haben. Ich vermute mal, die meisten von uns wird das am Morgen gewesen sein, so wie bei mir heute Morgen. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich extra den Wecker gestellt haben, um sich Washington gegen Miami heute Nacht anzugucken. Es ist natürlich absolut verrückt. Und ja, das wird in die Geschichtsbücher eingehen, und das ist gut so. Es hat ein Geschmäckle, aber am Ende des Tages, Bam Adebayo, 83 Punkte, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt hört ihr den Mailbag. They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute mal wieder, indem wir euch eure Fragen anschauen. Wir hatten extrem Bock mal wieder auf ein Mailbag. Es ist von der Anzahl der Folgen her ein Weilchen her, weil wir jetzt ja viel auch Content von der Reise hatten, Interviews und so weiter und so fort. Jetzt ist es mal wieder soweit. Eure Fragen, unsere Antworten, es sind mal wieder, das brauche ich euch nicht erzählen, das ist Standard hier bei der Zuhörerschaft dieses Podcasts, wahnsinnig geile Fragen reingekommen, auf die ich mich sehr freue. Mein Name ist Lorenzo Ligresti übrigens, und ich freue mich natürlich umso mehr, diese Fragen mit Julius Schubert gemeinsam beantworten zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Gut, sehr, sehr gut. Ich habe es dir gerade im Off schon erzählt. Meine bezaubernde Freundin ist umgezogen jetzt am Wochenende. Ich habe jetzt gerade die erste Nacht in ihrer neuen Bude verbracht. Kaffee auf dem sonnigen Balkon. Du warst ja auch schon in meiner Wohnung. Ich liebe meine Wohnung wirklich sehr. Und auch die Lage direkt in der Stadt und so, alles wunderbar. Aber je länger ich hier drin wohne, umso mehr fehlt mir ein Balkon. Das muss ich ganz klar so feststellen. Und deswegen ein morgendlicher Kaffee auf dem Balkon. Das hat schon sehr gut getan. Und auch ansonsten, ich habe heute Nacht oder heute Morgen dann natürlich die NBA-Ergebnisse und ein paar Highlights abgecheckt. Shai Gilgeous-Alexander mit einer Monster-Performance im MVP-Duell gegen die Nuggets. Ich bin ja wirklich kein Fan davon zu sagen, dass einzelne Duelle ein MVP-Rennen in die ein oder andere Richtung beeinflussen sollten. Aber das war schon 35 und 15 ohne Chat, ohne Jalen, ohne Hartenstein. Plus der Game-Winner, die Thunder schlagen die Nuggets. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr drauf, mir das nachher noch reinzuziehen. Ja, und dann habe ich mich gestern Abend fleißig hier auf diese Folge vorbereitet, habe gut geschlafen. Also ich kann wirklich mich nicht beklagen und ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme. Wie sieht's bei dir aus? Wie laufen die Reisevorbereitungen heute? Wir nehmen am Dienstag auf. Heute geht's los für dich.
Heute geht's los für mich nach Frankfurt. Treff mich dann heute Abend mit 2 Kumpels, die letztes Jahr mit in Florida waren, und einer von ihnen, Shoutout an Georg, mit mir jetzt in Los Angeles letzten Monat, bei dem einen, bei Martin, penne ich dann heute Nacht. Das bietet sich immer sehr, sehr gut an, Friends zu haben in Städten mit Flughäfen, weil man dann einfach, ja, erstens mal eine gute Schlafgelegenheit hat und zweitens mal dann sich noch einen schönen Abend machen kann und die Leute wieder sieht, was immer eine sehr feine Sache ist. Generell einfach verrückt, wie viele Leute du und ich kennengelernt haben, unabhängig voneinander, durch dieses Ding, durch dieses NBA-Ding. Also ich habe mittlerweile in jeder so semi-größeren City in Deutschland irgendjemanden, wo ich sagen könnte, Digga, ich bin da, lass was machen. Und ich kenne diese Person durch NBA. Jetzt in München. Ja. Ich war das Wochenende in München, hab da mit einem Kumpel, der jetzt im
bei der Schwester.
Genau, bei der Schwester. Genau. Die Kumpel, den ich hier kennengelernt habe, der mit mir jetzt in New York war im Dezember, waren wir zusammen Mittagessen. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Sache, wie viele Leute man kennenlernt durch die Gruppenreisen bei mir jetzt, aber auch generell durch Podcast, durch, ja, weil es andere Creator sind, weil es meinetwegen Hörer sind oder Zuschauer, die sich dann zu Freunden entwickeln, weil man Leute dann kennenlernt bei gemeinsamen Projekten oder irgendwelchen Events. Das ist schon eine sehr coole Sache. Ist jetzt, hat jetzt absolut nichts mit dem Thema zu tun, aber da denke ich immer wieder drüber nach, was das auch für ein Blessing ist, so viele coole Leute kennenzulernen, gerade jetzt bei mir, der jetzt keinen normalen Job hat und dadurch jetzt irgendwelche Leute kennenlernt, so wie das bei den allermeisten Leuten so die Regel ist, dass man einfach auf Arbeit Leute kennenlernt, mit denen man sich dann eventuell auch anfreundet. Das fällt ja bei mir komplett weg und deswegen einfach sehr, sehr geil, so viele Leute kennenzulernen. Jetzt im April ist wieder Community-Treffen in Dresden, wie jeden April. Schaut dann Andreas vom Airball Podcast, der das dann jedes Jahr fleißig organisiert. Also ja, ich schweife ab, auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich auf den heutigen Abend mit den Jungs. Wir gehen Burger essen. Morgen früh geht es dann nach Miami. Im Anschluss weiter nach Orlando, ist dann der letzte Community-Trip für die Saison. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der Koffer ist gepackt. Die Videos sind halb vorproduziert, müssen jetzt nur noch eingesprochen werden. Und dann habe ich heute eine sehr arbeitslastige Zugfahrt vor mir. Werde diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, schneiden, werde meine beiden Videos cutten, die jetzt dann in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Und dann freue ich mich auf 30 Grad und hoffentlich jede Menge Sonnenschein im Sunshine State.
Du hast gerade Andreas und den Community Trip angesprochen. An der Stelle eine öffentliche Entschuldigung. Ich habe den guten Kollegen einfach eiskalt geghostet, ohne es zu wollen. Das ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, als du es gesagt hast. Er hat mir auch diese Einladungsnachricht geschrieben, Anfang Februar, also vor über einem Monat. Und ich habe komplett verpennt, ihm zu antworten. Andreas, du wirst das hier wahrscheinlich hören. Ich melde mich. Dickes Sorry an der Stelle. Und ja, dieses in ganz Deutschland Leute kennen Ding, stimme ich dir voll zu. Das ist, ich hatte diese Erfahrung schon einigermaßen früh, weil ich sowohl ich habe meinen Bachelor in Ravensburg gemacht, was überraschenderweise auch ein ziemlicher Hotspot ist für Studenten aus ganz Deutschland. Also da waren wirklich einige, die ich von damals noch kenne, die über die ganze Republik verteilt wohnen. Dann habe ich meinen Master in Hamburg gemacht, da natürlich dann auch einige, nicht nur aus der Hamburger Region, sondern aus ganz Deutschland und auch ein bisschen natürlich durch das MBA-Ding, wie du gerade sagst. Also das hat schon was, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und das ist eine Horizonterweiterung, die viele wahrscheinlich nicht haben. Deswegen, da dürfen wir uns definitiv glücklich schätzen. Genug Vorgeplänkel. Wollen wir reinstarten?
Sehr, sehr gerne.
Die erste Frage werden wir direkt mal nicht beantworten, sondern ganz elegant auf eine Folge von uns verweisen. Jan hat nämlich gefragt, wie seht ihr die Hornets mit Blick auf die Playoffs? Wir haben am 12. Februar, das war das kleine Interview, das du mit Isaiah Hartenstein in L.A. hast führen können. Das haben wir euch da auf die Ohren gegeben und haben in dieser Folge dann eben über die Charlotte Hornets gesprochen. Das war gerade so die Hochphase dieses Hypes, an dem sich seitdem ehrlicherweise auch nicht allzu viel verändert hat. Auch wenn, also wir waren zwischenzeitlich in Charlotte, haben da ein paar Eindrücke auch geteilt. Bei mir ist es so, und ich denke bei dir auch, wir haben damals schon drüber geredet, welche Fragezeichen dieses Team in Richtung Playoffs vielleicht trotz des großen Hypes immer noch hat. Und da hat sich jetzt im letzten Monat an meiner Meinung tatsächlich nicht wirklich was geändert. Also ich würde euch ans Herz legen, hört euch diese Folge einfach gerne nochmal an, wenn ihr über die Hornets Bescheid wissen wollt und wie wir die Hornets sehen. Ich weiß nicht, hat sich bei dir irgendwie großartig was verändert an deiner Meinung seitdem?
Schon. Also verändert ist nicht das richtige Wort. Die hat sich verfestigt. Und Zweifel und dieses, yo, wir wollen nicht überreagieren, das hat sich so ein bisschen relativiert, sage ich mal. Also ich bin mittlerweile noch optimistischer, was die Charlotte Hornets angeht. Und dieses, okay, mal abwarten, wie das in 10, 15 Spielen aussieht. Da sind wir jetzt angekommen. Und nach 10, 15 Spielen mehr ist der Eindruck noch viel besser. Als wie so ein bisschen bei Tatum, wo wir jetzt nach 2 Spielen sagen, yo, geiler Start, lass uns nicht überreagieren. So, das kann sich in 2 Wochen dann wahnsinnig verfestigt haben, weil er einfach genauso weiterspielt. Von daher genau die gleichen Eindrücke, genau die gleichen positiven Punkte, Stärken, genau der gleiche Optimismus und die Lobeshymnen auf die Charlotte Hornets. Nur den Teil der Folge, wo wir sagen, yo, abwarten, den einfach weglassen. Und dann sind wir beim Status quo aktuell angekommen. Also die Charlotte Hornets sind legit und wir sollten sie auf dem Zettel haben und sie können durchaus Ärger machen in der Eastern Conference.
Die Hornets haben inzwischen auf die gesamte Saison gesehen, das identische Netrating mit den Denver Nuggets. Hättest du mir das vor der Saison erzählt, dann hätte ich dich absolut für verrückt erklärt. Und die Diskrepanz im Record lässt sich dadurch erklären, also die Nuggets haben 39 Spiele gewonnen, under- oder overperformen ihr Netrating kein bisschen, 0,0 der Wert im Win-Differential. Bei den Hornets sprechen wir von -7. Die Hornets haben 7 weniger Siege geholt, als das mit ihrem Netrating zu erwarten gewesen wäre und haben deswegen nur 32 Spiele gewonnen. Das ist schon ganz schön verrückt.
Mhm. Wollen wir weitermachen?
Ja, gerne, lass uns weitermachen.
Nächste Frage von Luca. Ist Kate besser als Luca?
Nein, ich denke, dass Luka Doncic, der jetzt am Sonntagabend auch wieder ein fantastisches Spiel hatte gegen die Knicks und die Lakers da in Abwesenheit von LeBron zum Sieg geführt hat. Ich denke, es wird, wenn wir dann auch unser Top-20-Ranking machen für die neue Saison, wenn wir in diese ganzen Übungen gehen in der Offseason, je nachdem natürlich, was jetzt Doncic in den Playoffs zeigt. Ich würde sagen, wir sehen aktuell eine sehr, sehr gute Luka Doncic-Saison. Vielleicht keine alles überstrahlende, Erwartungen übertreffende Luka Doncic-Saison, aber definitiv kein Grund, ihn jetzt hier in imaginären Rankings großartig abzustrafen. Ich denke, Wemby versus Luka wird eine Diskussion sein im Sommer, könnte ich mir vorstellen. Aber Stand jetzt sehe ich nicht so wirklich, wenn er jetzt nicht gerade katastrophale Playoffs spielt, und davon gehe ich nicht aus, dass man ihn hier irgendwie, dass man Bedarf sehen sollte, ihn irgendwie aus der Top 5 rauszuschieben. Auf der anderen Seite, Kate Cunningham, ich hatte ihn auf 16 vor der Saison. Das ist natürlich etwas, was zu niedrig sein wird. Ich werde ihn im Sommer nicht wieder auf 16 haben. Er spielt eine fantastische Saison. Die Pistons spielen eine fantastische Saison. Je nachdem, inwiefern er das jetzt in den Playoffs bestätigen kann, da bin ich Stand jetzt sehr optimistisch, aber es ist eben noch nicht gegeben, wenn jetzt die Pistons vielleicht gerade sogar in einem Matchup mit den Hornets oder so in der ersten Runde ausscheiden und Kate eine schlechte Runde spielt, oder selbst wenn sie jetzt in der zweiten Runde deutlich scheitern sollten an New York oder Cleveland oder Boston oder wie auch immer, und Kate da große Schwierigkeiten hat, dann muss man ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwie in die Top 10 schieben, aber dann wäre das zumindest mal kein No-Brainer. Und deswegen denke ich, werden wir auch nach der Saison drauf gucken und sagen, da ist eine gewisse Diskrepanz zwischen Cunningham und Doncic. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin inzwischen eher auf der Seite, dass ich fast schon dazu tendiere zu sagen, ich schaue Luka Doncic nicht mehr so gerne beim Basketballspielen zu, wie noch vor einem Jahr. Es hat wieder ziemlich überhand genommen, dieses Ganze mit den Schiedsrichtern diskutieren. Seine Spielweise mutiert dann hin und wieder doch ziemlich zu Isoball und Luft aus dem Ball dribbeln. Aber er ist halt immer noch einer der besten Shotmaker der Liga. Einer der besten Passer der Liga. Ja, ich sehe keinen Grund hier, den Case irgendwie machen zu wollen, dass Kate Cunningham, selbst wenn ich mir jetzt für morgen ein Team zusammenstelle, dann denke ich, würde ich Luca over Kate nehmen. Und wenn wir dann im Sommer nochmal in Ruhe auf alles zurückblicken, auch dann wäre ich sehr, sehr schockiert, wenn ich Kate Cunningham und Luca im selben Tier sehen würde miteinander.
Ich sehe Luca mittlerweile auch sehr kritisch, habe mich auch zu ihm und seiner Spielweise, selbst am offensiven Ende, kritisch geäußert in den letzten Wochen und Monaten und selbst zu Dallas-Zeiten schon. Und ich habe mich sehr positiv geäußert, jetzt immer wieder auch zu Kate Cunningham. Erst vor kurzem ein Video zu ihm gemacht. Da waren wir actually gerade auf Reisen, als dieses Video kam. Aber wir wollen die Kirche hier trotzdem mal im Dorf lassen. Also wir vergleichen jetzt gerade zwei Spieler, wo der eine 25 Punkte pro Abend, Average bei 56% to Shooting und der andere knapp 33 Punkte pro Abend bei 62% to Shooting. Der eine hat in seinem Leben 2 Playoff Games gewonnen, der andere hat sein Team in die NBA Finals, 2 Jahre vorher in die Western Conference Finals getragen und hat schon auf dem allerhöchsten Level und auf der allergrößten Bühne gezeigt, dass er eine unaufhaltsame Force ist. Kate Cunningham spielt eine überragende Saison, aber there's levels to this shit, bei aller Liebe. Luca ist der bessere Pick-and-Roll-Creator, Luca ist der bessere Passer, Luca ist der bessere Driver und Finisher, Luca ist der bessere Shooter, Luca ist basically, abgesehen vielleicht von der Transition, in jedem offensiven Bereich besser als Kate Cunningham, der wie gesagt eine überragende Saison spielt und er wird mit einer sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit in meine Top 10 auch vordringen, während Luca womöglich aus der Top 4 rausfällt und eventuell, da müsste aber einiges noch passieren, aus der Top 5 rausfällt und diesem 5. Platz dann einem Anthony Edwards eventuell überlassen, aber da müsste einiges passieren jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, damit ich so weit gehe. Aber es gibt schon noch eine realistische Welt, in der ein Victor Wembanyama, der über kurz oder lang Luca auf jeden Fall überholen wird, dann jetzt schon vor ihm landen wird, ob es nun jetzt im Sommer schon ist oder nächsten Sommer oder allerspätestens in 2 Sommern. So, es wird passieren. Der wird langfristig jeden Spieler in der NBA überholen und da wird auch Luka Doncic dann nicht vor verschont sein. Aber ja, jetzt ihn hinter Kate Cunningham dann einzuordnen, da müsste man ja Kate schon in diese Top-5-Range reinpacken, was sehr unrealistisch ist, oder Luka Richtung Ende der Top 10, was genauso unrealistisch ist. Und das, ja, würde ich dann nicht sagen. Kate Cunningham ist auch nicht über einen Zweifel erhaben. Bei aller Liebe, er ist jemand, der in den letzten Playoffs auch gestruggelt hat gegen verschiedene Defensiv-Coverages, einer nicht elitären Defense, ist jemand, dem man das Leben schon auch schwer machen kann, weil er halt weder ein elitärer Shooter ist, noch ein explosiver, überathletischer Driver. Es gibt schon Defender und es gibt schon Coverages und Defenses, die ihm das Leben auch schwer machen können. Und das ist halt bei Luca eher selten bis nahezu ausgeschlossen. Von daher, der eine spielt eine tolle Saison und übertrifft auch die Erwartungen. Der andere spielt für seine Verhältnisse eine gute, normale Saison und muss sich natürlich auch einiges an Kritik anhören. Aber ja, Luca gehört eher in die Diskussion. SGA, Anthony Edwards, Wemby, Giannis, während Kate Cunningham in diesen Gesprächen zumindest mal für den Moment noch nichts zu tun haben sollte.
Und selbst diese Momentaufnahme, also wenn man sich die Zahlen anschaut, Luca scored mehr Rebounds, Kate legt mehr Assists auf, was aber sicherlich auch damit zu tun hat, dass er halt einfach erstens manchmal die besseren, also ich denke, wenn Luca ein Pick-and-Roll-Partner wie Jalen Duren an seiner Seite hätte, dann würden diese 8,4 auch Assists pro Spiel, die Luca auflegt, auch ganz schnell mal in die 9,8-Region gehen, wo wir da bei Kate sprechen. Offensiv-Rating 120 zu 117 pro Luca. True-Shooting 61 zu 56 pro Luca. Also selbst jetzt gerade in dieser Momentaufnahme, die ja dazu führt, dass jetzt hier der Luca, unser verehrter Hörer zum Beispiel, diese Frage überhaupt stellt, selbst in der ist Luka Doncic wahrscheinlich weiterhin der bessere Spieler. Wie gesagt, wenn ich morgen mir ein Team zusammenstelle, dann entscheide ich mich für Doncic over Cunningham. Aber mal gucken, was da jetzt in den Playoffs passieren wird. Apropos Playoffs, apropos Eastern Conference Playoffs. Miami steht 7-2 post All-Star-Break. Haben sie eine gewisse Chance in den Playoffs? Fragt Jo Tewissen.
Gute Frage. Schön, dass wir auch mal über so ein Team reden, weil Miami aus irgendeinem Grund mittlerweile ein Team ist, über das niemand so richtig zu reden scheint. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal groß irgendwas über Miami gelesen, von Miami gehört habe, selber was zu Miami gesagt habe. Für mich natürlich jetzt interessant, wir werden sie zweimal sehen. Einmal gegen die Milwaukee Bucks gleich übermorgen und dann gegen die Orlando Magic in 5 Tagen. Sie haben geschlagen seit dem All-Star-Break. Die Detroit Pistons, beeindruckend. Die Charlotte Hornets, zweimal Brooklyn, was das dann wieder so ein bisschen relativiert natürlich. Und die Houston Rockets, also zwei sehr gute Teams geschlagen, ein aktuell gutes Team Houston geschlagen und davor zweimal verloren, einmal gegen Philly und einmal gegen Milwaukee. Davor waren dann noch Atlanta und Memphis mit dabei, die beide verloren haben gegen Miami. Ich habe nicht ultra viel gesehen von den Heat generell in dieser Saison und auch seit der All-Star-Pause habe mich jetzt natürlich ein bisschen reingefuchst in Vorbereitung auf diese Folge. Sie stehen aktuell auf dem 7. Rang, haben zwar einen Sieg mehr als die 6-platzierten Orlando Magic, dafür aber auch schon eine Niederlage mehr. Also hier ist alles noch drin in Sachen Kampf um den 6. bzw. 5. Platz. Also die Raptors, Magic, Heat sind sehr, sehr eng beieinander und dann folgen die Philadelphia 76ers, die dann ja einen klein wenig Abstand haben zu diesem Trio. Es gibt immer wieder in der Saison Phasen, wo Teams mal ein paar Spiele gewinnen. Ich würde jetzt hier absolut nicht überreagieren. Ich halte nach wie vor nicht besonders viel von diesem Miami Heat Team. Wenn wir jetzt auf so eine 82-Spiele-Saison gucken und uns so 10 Spiele-Stretches raussuchen, dann findest du da alle Nase lang Stretches von Teams, die nicht gut sind und trotzdem hier mal 8 von 10 gewinnen oder auch mal 4 hintereinander gewinnen, jetzt in dem Fall eine 5-Game-Winning-Streak haben und dann ja halt am Ende des Tages trotzdem keine besonders guten Teams sind. Es gibt Phasen, da läuft es dann einfach mal, da fallen dann vielleicht auch viele Würfe, da ist der Spielplan auch mal ganz günstig, aber im Großen und Ganzen ist das trotzdem kein super berauschendes Team. Es fehlt die Star-Power, Tyler Hero spielt überragend seit dem All-Star-Break, wird aber auch irgendwann wieder abkühlen, da bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube, dass Tyler Hero aktuell wie ein Superstar spielt. Jetzt in den letzten Wochen ist ein ganz, ganz großer Faktor, aber er spielt halt jetzt auch besser, als er es realistisch ist und er wird dieses Level nicht halten können, erst richtig in der Postseason, wenn sich Defenses auf ihn fokussieren. Die Heat haben ein bisschen was an ihrer Identity verloren, die sie zum Saisonbeginn hatten, wo wir auch ausführlich über sie geredet haben. Keine Pick-and-Rolls mehr, keine Ballscreens generell, diese moderne Offensive. Das hat sich vor allem auch durch die Rückkehr von Tyler Hero alles wieder so ein bisschen relativiert. Ich sehe die Heat in den Playoffs schon, auf jeden Fall. Also die sind ein Team, was im Play-In dann sicherlich auch irgendwo favorisiert ist. Und auf das ich setzen werde im Play-In, gerade wenn sie halt als 7. reingehen und 2 Heimspiele hätten, eins von denen gewinnen müssten. Aber die Heat sind nicht so gut wie Cleveland. Die Heat sind nicht so gut wie die Knicks. Die Heat sind nicht so gut wie die Boston Celtics. Und sie sind auch nicht so gut wie die Detroit Pistons. Also im Best Case sind die Heat das 5. beste Team der Conference. Ich sehe sie auf Augenhöhe mit den Orlando Magic. Ich sehe sie auf Augenhöhe mit den Philadelphia 76ers und aktuell wahrscheinlich auch Charlotte Hornets. In einer Serie gegen Toronto und in einer Serie gegen die Hawks würde ich sie aktuell favorisieren. Aber das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl. Also es gibt 4 Teams, die deutlich besser sind als sie. Es gibt 3 Teams, die mit ihnen auf einer Augenhöhe sind, was in der Summe 7 Teams wären. Und dann gibt's halt nochmal 7 Teams, die nicht so gut sind wie sie. Das heißt, im Best Case, im absoluten Best Case, können sie halt eine Erstrundenserie spannend machen. Aber es wird in der ersten Runde mit an sich erkennbarer Wahrscheinlichkeit entweder gegen Detroit oder Boston oder New York oder Cleveland gehen. Und da sehe ich bei aller Liebe nicht Spoelstra hin oder her, Tyler Hero hin oder her, nicht, dass die Heat auch nur in irgendeiner Art und Weise eine große Chance haben werden. Wie siehst du das?
Ich komme zum ähnlichen Ergebnis. Ich denke, dass man schon sagen muss, dass die Heat vielleicht die ganze Saison schon, das hast du als Einleitung gesagt, ein bisschen unterm Radar fliegen. Also sie sind auch auf die Saison gesehen, vom Netrating her ein Top-10-Team, 9. bestes Netrating, was vor allem an der mal wieder überragenden Defense liegt. 4. beste Defense der NBA bislang. Die Offense ist leicht überdurchschnittlich. Paar Siege weniger geholt, als es erwartbar gewesen wäre statistisch. Aber trotzdem kommt natürlich jetzt in diesem Stretch einiges zusammen. Tyler Hero, du hast es gesagt, habe ich jetzt geguckt gerade, in diesen 9 Spielen seit dem All-Star-Break, 45% Dreierquote,
im Großen und Ganzen kann man vielleicht schon den Case machen, hey, das ist jetzt endlich mal das erste Mal in dieser Saison der Tyler Hero, den man sich erhofft hat. Ganz so heiß wird er wahrscheinlich trotzdem nicht bleiben. Bam Adebayo hat jetzt 6 Spiele in Folge mindestens 20 Punkte aufgelegt. Auch da kann man vielleicht irgendwo sagen, das ist der Bam, den wir sehen wollen. Ist das haltbar? Vielleicht, wahrscheinlich nicht. Und, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, all das war halt ohne Norman Powell. Und deswegen, ich fand den All-Star-Case von Norman Powell von Anfang an ein bisschen ulkig und fand es auch nicht richtig, dass er All-Star geworden ist. Powell hat auf die Saison gesehen, das habe ich auch gestern noch nachgeguckt, einen On-Off von 0,0. Er macht die Offense 3 Punkte besser, was ein bisschen zu wenig ist, würde man, denke ich, sagen, bei einem offensive-minded All-Star. Also der Mann durch seine Spielweise zieht halt die Offense nicht so sehr hoch, wie das andere Spieler von seinem Kaliber tun. Und er macht die Defense halt um 3 Punkte schlechter. Und dann kommt so ein Null-Impact-Spieler am Ende bei raus. Das ist immer, da ist viel Neues dabei, mit wem steht er auf dem Feld und so weiter. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber finde ich zumindest mal nicht uninteressant, dass dieser Run der Heat jetzt gerade kommt, ohne Norman Powell. Aber wie du auch schon gesagt hast, bei diesen 7 Siegen, 2-mal Brooklyn, 1-mal Memphis, 1-mal Atlanta. Selbst dieses Detroit-Spiel, da war Detroit, das war die 2. Hälfte von einem Back-to-Back. Das Spiel davor gegen Brooklyn. Detroit, unterm Radar, haben sie jetzt 4 in Folge verloren, glaube ich. Ja, inklusive dieses Miami-Spiel, 4 in Folge verloren. In Cleveland, in San Antonio, okay, darf man verlieren. Gegen Brooklyn sollte man nicht verlieren, selbst ohne Cade Cunningham in dem Spiel. Und dann eben, wie gesagt, dieses Back-to-Back in Miami. Ja, wir warten mal ab. Und auch als Team, das habe ich auch noch nachgeguckt, in diesem Stretch. Sie haben die drittbeste Offense seit dem All-Star-Break hinter Charlotte und San Antonio. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht einmal annähernd in diesen Sphären bleiben wird. Und sie haben die 5. Dreierquote in diesem Zeitraum. Auch das wird dann, ich denke, die Heat sind jetzt von Hause aus kein so richtig starkes Shooting-Team eigentlich. Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Dreierquote sie haben auf die Saison gesehen, aber ich denke mal, es ist nicht Platz 5. Also ja, ich denke, wir sind uns einig. Die Heat, ein Team, was vielleicht tatsächlich im Saisonverlauf hier und da mal unterschätzt wurde. Ich glaube, vor allem diese Defense lässt sich schon ganz gut in die Playoffs übertragen. Aber offensiv werden sie vermutlich an ähnliche Grenzen stoßen, wie in den letzten Jahren auch schon. Und deswegen wäre ich sehr überrascht, wenn sie eines der 4 Zweitrundenteams sind in der Eastern Conference. Mhm.
Nächste Frage von Sky. Warum ist Ant nicht in der MVP-Diskussion dabei?
Weil er wahnsinnig gut ist, aber so ein paar andere Jungs halt ein bisschen besser sind. Das ist leider die einzige Antwort, glaube ich, die man hier finden kann auf diese Frage. Die Timberwolves sind ein Team, was, ich will nicht sagen underperformed, aber was halt, jetzt sind sie tatsächlich gerade wieder Dritter im Westen, aber was halt in dieser 3 bis 6 oder vielleicht sogar 7 Range, wenn wir die Suns noch mit reinnehmen wollen, da halt in diesem Cluster sich bewegen, mit Houston, mit den Lakers, mit den Nuggets. Ist Anthony Edwards ein Top 5 MVP-Kandidat? Ich denke ja. Ich denke, er hat auch einen Case für First Team All-NBA. Aber für diese ganz, ganz hohe Diskussion, ich habe es gerade im Intro gesagt, Shai Gilgeous-Alexander, Monster-Performance heute Nacht. Wenn Wemby und Jokic eligible sind am Ende der Saison, wonach es ja aktuell zumindest aussieht, dann werden die sicherlich auch beide vor dem Ant-Man landen. Ich denke, Cade Cunningham hat es sich verdient durch die Saison der Pistons und durch seine Leistung. Wir haben gerade eben über ihn gesprochen. Auch er hat vermutlich einen besseren Case als Anthony Edwards. Und dann sind wir halt schon bei Platz 5. Und dann würde ich den Ant-Man schon vor Leuten wie Jaylen Brown, der da viel irgendwie Buzz bekommen hat, vor Luca vermutlich, vor jemandem wie Donovan Mitchell. Ich denke, da gehört er dann schon hin auf diesen 5. Platz. Aber die Top 4, oder selbst wenn wir vielleicht sagen wollen, hey, bei Cade kann man den Case machen, Edwards over Cade von mir aus. Aber diese Top 3 sind halt, wenn sie nicht rausfallen sollten wegen zu wenigen Spielen, sind diese Top 3 unantastbar.
Es ist sehr, sehr schwer, ernsthaft im MVP-Rennen drin zu sein, wenn du kein klarer Top 5-Spieler in der NBA bist.
Ja.
Und es ist umso schwerer, dann im MVP-Rennen ernsthaft mit drin zu sein, wenn du halt bei einem Team spielst, was eine Winning Percentage von 62,5 hat. Die Wolves sind Dritter und das hätte man vielleicht auch nicht unbedingt kommen sehen vor der Saison. Klar, da ist nicht viel Abstand zum 6. Das ist alles sehr eng beieinander, aber sie sind Dritter, haben 8 ihrer letzten 10 gewonnen, 40 Siege, 24 Niederlagen. Aber bei einem Team mit so einer Bilanz zu sein als nicht klarer Top 5-Spieler in der NBA, da hast du keinen guten MVP-Case, bei aller Liebe. Das soll überhaupt nicht schmälern, was Edwards leistet. Ich habe gestern ein Video über ihn gemacht, wo ich so ein bisschen in der Einleitung so ein paar Fragen gestellt habe, nach dem Motto, was passiert, wenn der athletischste Spieler der NBA, das ist er, auf einmal ein elitärer Shooter wird, wenn er auf einmal sich elitäre Handles aneignet, eine elitäre Footwork, was passiert, wenn er vor Confidence so strotzt und Abend für Abend in der Crunch-Time übernimmt und ständig Clutch-Shots trifft und Spiele an sich reißt. Als Hinleitung auf die Aussage, dann reden wir hier womöglich über einen Top-5-Spieler in der NBA. Edwards hat wahnsinnige Schritte gemacht in dieser Saison. Als Shooter nochmal, als Driver, als jemand, der, genau, das war auch eine von den Fragen, was passiert, wenn dieser Spieler lernt, Körperkontakte seinem Vorteil auszunutzen und Bullyball zu spielen, an die Freiwurflinie zu kommen, mehr denn je. Ich liebe seine Entwicklung. Wir reden ja noch, das hatte ich im Video gesagt, über einen Dude, dem auf dem College so ein bisschen vorgeworfen würde, ihm würde die Liebe zum Basketball fehlen und der Motor. Und da wurden Fragen gestellt, ob er langfristig hart genug an seinem Game arbeitet. Und jetzt reden wir über einen Spieler, der mehr Dreier vor seinem 26. Geburtstag verwandelt hat als jeder andere Spieler in der Geschichte der NBA und der wahnsinnig geskillt ist in wahnsinnig vielen Bereichen mittlerweile. Und das ist aller Ehren wert. Aber es reicht nicht, um auf das Level von Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic zu kommen, die das unter sich ausmachen. Und selbst jemand wie Wemby, der dann halt den Teamerfolg noch hat, auf einem anderen Level als ein Anthony Edwards. Das wäre auch noch was anderes, wenn die Wolves jetzt ja den Oklahoma City Thunder wirklich ernsthaft auf den Fersen wären, im Rennen um den First Seed in der Western Conference, dann müsste Edwards nicht zwangsweise ein Top-5-Spieler in der NBA sein, um im MVP-Rennen zu landen. Aber du kannst halt nicht kein klarer Top-5-Spieler sein und in Anführungszeichen nur Dritter. Wer da jetzt Kritik raushören möchte an ihm, der kann das gerne machen. Es ist keine Kritik von meiner Seite gemeint damit. Überragende Saison, aber es reicht leider nicht ganz. Es ist manchmal nicht fair, aber wenn deine Konkurrenten SGA und Nikola Jokic sind, dann ist es selten fair.
Ja, so ist es. Lass uns weitermachen mit einer Frage von Alex, die wir an dieser Stelle auf jeden Fall verlesen wollten, wo wir aber einen unserer klassischen, das Thema ist so gut und so groß, lass da mal eine Extra-Folge zu machen und das werden wir definitiv machen. Wir haben das neulich bei der Tanking-Debatte schon angekündigt, auch das werden wir tun. Hallo zusammen, zum All-Star-Break der NBA-Saison 2025-26 lag die Bilanz der direkten Duelle zwischen Eastern und Western Conference bei 145 zu 142 für den Westen, also praktisch ausgeglichen. Ich würde hier ganz kurz einhaken, ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, das zu aktualisieren. Ich hoffe mal, also sowohl du, Julius, als auch die mathematisch begabten Leute da draußen, ich hoffe, ich hatte da jetzt nicht irgendwo einen Denkfehler drin. Ich habe mir von allen Ostteams den Rekord gegen Westteams angeguckt und habe das dann zusammengerechnet. Dann komme ich auf diese Zahl, oder? Osten gegen Westen. Okay, dann stehen wir bei 166 zu 174 für den Westen, also 174 zu 166. Für den Westen bisschen deutlicher als diese Statistik, die der Alex hier nach dem All-Star-Break hatte, aber ähnlicher Case. Also das ist relativ ausgeglichen. Gleichzeitig kämpfen mehrere Top-Teams im Osten mit wichtigen Verletzungen. Trotzdem hört man von vielen weiterhin, der Westen sei deutlich stärker. Berücksichtigt man zusätzlich, dass im Osten mehrere Schlüsselspieler verletzt sind, stellt sich die Frage, ist die Wahrnehmung einer klaren Westdominanz eher ein Narrativ aus vergangenen Jahren als eine Realität dieser Saison? Fantastische Frage, die wir, glaube ich, nicht genug würdigen würden, wenn wir hier jetzt aus dem Bauch raus in einem Mailbag. Also ich denke, das ist eine Frage, zumal ich habe so ein paar Bauchgefühle und so ein paar Gedanken, woran das liegen könnte, aber jetzt auch noch nichts wahnsinnig Ausgereiftes. Ich würde mich da gerne eingehender damit beschäftigen. Ich denke, da spreche ich für uns beide. Und dann werden wir uns das entweder irgendwann in den nächsten Wochen, wenn es vielleicht so in dieser Pre-Playoff-Zeit, wo dann nicht mehr allzu viel abgeht, oder dann spätestens in der Offseason, ist das etwas, wo ich gerne auch in die letzten Jahre zurückgehen würde und gucken würde, ist das was sich auf mehrere Jahre übertragen lässt oder ist das jetzt vielleicht ein Outlier diese Saison? Also ja, wir werden das, wir haben uns das auf den Zettel aufgeschrieben und ich habe da extrem Bock drüber zu sprechen, aber gerne dann irgendwann mal in einer extra Folge und ein bisschen ausführlicher.
Mhm. Auf jeden Fall. Nächste Frage von Stefan. Angenommen, ihr müsstet ein Team zusammenstellen, das nur aus Spielern besteht, die nie All-Star waren. Wie würde dieses Team aussehen und wie weit würde das Team dieses Jahr in den Playoffs kommen? Ich habe mir die besten 12 Spieler überlegt, die nie All-Star waren in ihrer Karriere. Ich habe jetzt nicht gerechnet, irgendwie hier groß auf Position zu gucken. Ich habe nicht überlegt, okay, wie maximiere ich die Offense und Defense gleichzeitig. Ich habe mir die besten Spieler überlegt und dann geschaut, wie gut dieses Team sein könnte im Vergleich mit den aktuellen anderen Teams in der NBA.
Fair. Ich habe 15, also ich habe ein komplettes Roster, aber die letzten zwei, drei sind dann auch mehr so, komme ich gleich dazu, du wirst wissen, was ich meine. Ich habe ein bisschen auf Positionen geguckt. Also ich habe schon geguckt, dass dieses Roster einigermaßen Sinn macht, aber ich habe jetzt auch nicht bis ins Detail, wer würde da wie. Also ganz gutes Beispiel zum Beispiel, ich bin mir fast sicher, du wirst Franz Wagner auch mit drin haben irgendwo.
Ja.
Ich habe ihn jetzt als Starter auf der 3, das hatte ich zunächst nicht, weil ich mir ein bisschen überlegt hatte, ich möchte Franz lieber von der Bank und damit die Starting 5 balancierter ist. Und dann am Ende habe ich mir gedacht, nee, komm, scheiß drauf. Franz ist ja sicherlich einer der 5 besten Spieler, die noch nie All-Star waren. Also packe ich den zu den Startern mit rein. Also ich habe dann auch nicht so bis ins letzte Detail. Aber ich habe zumindest Starter und Bench. Soll ich dir mal meine Starting 5 vorstellen? Derek White.
Habe ich auch.
Austin Reeves.
Habe ich auch.
Franz Wagner.
Habe ich auch.
OG Anunoby, ich habe mich dann für eine bisschen kleinere Version entschieden.
Ja, den habe ich nicht als Starter.
Und Ivica Zubac auf der 5.
Ich habe Aaron Gordon auf der 4, weil ich denke, dass er besser ist als OG Anunoby mittlerweile.
Mhm.
Und auch Zubac auf der 5.
Okay, alles klar. Ich habe Gordon als Bankspieler, definitiv. Du hast dann Anunoby von der Bank, schätze ich?
Yes, sir.
Okay. Isaiah Hartenstein, Backup 5?
Yes, sir.
Okay. Dann habe ich auf dem Flügel, ja, ich mache erstmal die Guards. Ich habe Stephon Castle als Guard von der Bank.
Nee, den habe ich nicht mit drin.
Okay, fair. Hast du Desmond Bane mit drin?
Ja.
Okay. Mikal Bridges?
Ja.
Okay. Jaden McDaniels?
Ja.
Michael Porter Jr.?
Nein. Wenn ich einen 15-Mann-Roster gemacht hätte, dann vielleicht schon. Aber ich habe mich gegen MPJ entschieden, weil da war dann so ein bisschen die Überlegung, MPJ oder McDaniels. Und ich glaube, dass McDaniels besser ist als MPJ.
Ja, das mag sein. Ich habe beide mit drin. Einfach der eine für mehr Shooting, der andere für mehr Defense. Und dann habe ich hinten auf der Bank noch Cooper Flagg mit reingenommen und habe dann noch zwei Spezialisten. Also ich habe Steven Adams mit drin, obwohl der natürlich, also da gäbe es einige Kandidaten, die im Vakuum bessere Spieler sind. Aber ich dachte mir, mit seinem Impact Offensive Rebounding, wenn ich da mal so in die Richtung gehen will. Und dann habe ich noch TJ McConnell als 15. Mann, weil Spezialist, Ballverteiler, kann dir hier und da mal 10 geile Minuten geben, Motivator, Veteran Leader und so weiter. Also da gäbe es natürlich trotzdem viele Kandidaten, die da besser wären. Hast du jetzt jemanden mit drin, den ich nicht genannt habe? CJ McCollum, interessant. Ja, habe ich auch auf meinem Kandidatenzettel zumindest stehen. Okay, ja, macht natürlich auch Sinn, klar. So als Ich bin da dann eher mit Castle gegangen, so als, ich will nicht sagen sechster Mann, das wäre dann sicherlich jemand wie Bane oder so. Ich dachte mir, mit Leuten wie Bane und Bridges hast du genug Creation von der Bank, dass ich dann lieber noch so einen bulligen Verteidiger, Athleten, aber McCollum absolut fair.
Hattest du Herb Jones mit dabei?
Nee.
Ja, den habe ich noch.
Okay, ja, macht auch Sinn. Das ist dann so anstatt, ja, wobei Herb Jones über Anunoby?
Warum über Anunoby?
Ach so, du hast Anunoby auch mit drin.
Ja, natürlich.
Ah, okay.
Ja, Anunoby war halt die Debatte, Gordon oder Anunoby als Starter.
Ah ja, genau.
Ja.
Sag noch mal kurz deine Bank. Wer sind dann deine 7 Bankspieler?
Meine Bankspieler sind jetzt in Nicht-Reihenfolge McCollum, Bridges, Bane, Anunoby, Jones, McDaniels und Hartenstein.
Okay, alles klar. Ja, macht Sinn. Dann haben wir ja wirklich über sehr weite Strecken ein ähnliches Team.
Aber sehr schöne Frage. Wie weit würden sie denn kommen? Ohne Superstar, aber natürlich mit mehr Tiefe als jedes andere Team.
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also ich würde sagen, kommt natürlich dann auch ein bisschen drauf an, ob sie in der Eastern Conference spielen oder in der Western Conference. Also ich glaube, das ist kein Conference Finals oder Finals Team. Ich glaube, dafür fehlt der Superstar und dafür fehlt dann insgesamt auch die Creation. Aber so ein Zweitrundenteam, was ja extrem, also ich denke, die kommen dann bei uns beiden viel über die Defense mit Zubats als Anker, so Leuten wie White oder Gordon oder Ananobi, Bridges, McDaniels von der Bank. Reeves ist dann sicherlich so der primäre Creator in diesem Team, zusammen mit Franz.
Ja.
Boah, das ist schon ein gutes Team.
Kommt ein bisschen davon, wer der Coach ist.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, okay, Mesula oder Spo coacht dieses Team, dann hätten die schon einen Conference Finals Shot in meinen Augen.
Und bei Jamal Mosley wäre dann der Titel sicher.
Ja.
Ja, hast schon recht. Das variiert dann wahrscheinlich. Sollen wir einen Coach aussuchen, der noch nie All-Star-Coach war? Tja. Das würde jetzt, glaube ich, spontan.
Super aussagekräftig bei Coaches, ja.
Ja, super, super interessant. Also ich finde es schon interessant, dass wir da mit ähnlichen, weil es gab natürlich noch viel, viel mehr Kandidaten, aber dass wir hier mit ähnlichen Teams rauslaufen. Und ja, also das Ceiling dieses Teams wäre wahrscheinlich schon Conference Finals oder vielleicht sogar Finals. Der Floor wäre sicherlich ein Erstrunden aus. Also das kann ich schon auch sehen gegen ein gutes Team. Und das realistische Outcome liegt dann wahrscheinlich irgendwie so in einer kompetitiven Zweitrundenserie oder so.
Ja, machen wir weiter.
Alright, nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung von Mika. Starting Five aus den Flop 5 Teams der Conferences. Welche Conference gewinnt? Auch hier bin ich sehr, sehr gespannt. Fang doch gerne mal mit deiner West-Auswahl an.
Mhm. Ja Morant als Point Guard?
Habe ich tatsächlich nicht. Ich bin sehr raus, was die Ja Morant Experience angeht.
Okay. Hat eines der anderen Flop Westteams einen besseren Point Guard?
Ja, ich habe Keyonte George da drin.
Boah, ist der besser als Ja?
Also wenn du mich jetzt fragst, ich habe morgen ein Spiel, wen will ich lieber? Und ich weiß, Keyonte George spielt höchstwahrscheinlich und hat wahrscheinlich auch ein ziemlich gutes Spiel. Bei Ja Morant weiß ich das halt nicht. Mhm. Aber ja, im Vakuum ist Ja Morant sicherlich weiterhin der bessere Spieler. Vielleicht ganz kurz, bevor wir weitermachen, die Flop 5 Teams, einfach, dass die Hörer Bescheid wissen. Memphis, ja. Dallas, New Orleans, Utah, Sacramento. Das sind die Flop 5 aktuell im Westen.
Ich habe Zach LaVine auf der 2.
Habe ich mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mich aber für Trey Murphy entschieden.
Fair. Dann Zion, Cooper Flagg und Larry Markkinen auf der 3, 4 und 5. Wir gehen klein.
Okay, das war mir ein bisschen zu klein. Habe ich auch überlegt, aber ich habe Lauri auf der 3, Zion auf der 4 und ich habe mich dann in Jaren Jackson Jr. für einen bisschen traditionelleren.
Oh ja, den habe ich nicht auf dem Schirm. Ja, fair. Ja, gut, dann tausche ich.
Fällt dann Zion raus oder fällt dann Flag raus?
Wahrscheinlich Flag.
Ja. Ich habe auch noch überlegt, hat Sabonis einen Case über Jackson trotz der unglücklichen Saison? Wahrscheinlich nicht, oder? Da gehst du halt voll auf Offense.
Ja. Ja, Triple J muss rein.
Okay, gut. Dann, ich habe Keyonte George und Trey Murphy auf der 1-2. Du hast dafür Morant und, ich habe es schon wieder vergessen, wer war? LaVine. Und dann haben wir beide Lauri, Zion, JJJ auf den großen Positionen.
Okay, wie sieht es bei dir im Osten aus?
Ja, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Indiana Pacers. Das ist der Spieler Pool. Da habe ich mich dann auch ein bisschen für eine kleinere Aufstellung entschieden mit Giannis auf der 5. Also Giannis ist natürlich absoluter No-Brainer. Das Angebot auf der Center-Position war mir dann schlecht genug, dass ich sage, was sagst du?
Zubats?
Ja, habe ich überlegt. Aber ich wollte unbedingt Siakam hier mit reinbringen. Das ist, glaube ich, der zweite No-Brainer-Star, der rein sollte. Und ja. Siakam auf der 3, Giannis auf der 4, Zubats auf der 5, das war mir dann ein bisschen zu wenig Shooting. Aber fair natürlich. Also ich habe Giannis auf der 5, Siakam auf der 4, Michael Porter Jr. auf der 3, Trae Young auf der 1 und dann habe ich auf der 2 ein bisschen gestruggelt, habe mich dann für Aaron Nesmith entschieden. Einfach so ein bisschen 3&D.
Da habe ich Buzelis, No-Brainer.
Ja, okay. Auf der 2, ja, okay. Also ich weiß nicht.
Trae, Buzelis, Siakam, Giannis, Zubats.
Okay, verstehe ich. Aber ist nicht Nesmith in einem Team, wo du Trey und Giannis und Siakam, wo du andere balldominante Spieler hast, ist dann nicht Nesmith der bessere Komplementärspieler als Buzelis mit seinem Shooting? Oh,
gerade diese Komplementärfähigkeit machen ja Buzelis so gut.
Vorteil, ja, wir hatten tatsächlich in welcher Halle war es denn? Irgendwo auf der Pressetribüne hatten wir mal kurz, hatten wir es irgendwie von der Draft Class und dann warst du ja überrascht, dass ich bei Buzelis nicht so hoch zu sein scheine.
Ja, ich bin bei Buzelis sky high.
Ja, okay. Ja, welches Team gewinnt? Ich denke so oder so der Osten, oder? Egal für welche unserer beiden Varianten man sich entscheidet.
Osten hat den besten Spieler, Osten hat den besten echten Center, den besten Point Guard, Athletik auf dem Flügel. Ja, No-Brainer.
Könnte einer der Gründe sein, warum diese Bilanz zwischen Osten und Westen ausgeglichener ist, als man denkt. Weil die Bottom 5 im Westen halt dann nochmal deutlich stinkiger sind als die Bottom 5 im Osten.
Ja.
Alright.
Nächste Frage. Alexis, wie sieht die nächste Saison der Warriors aus? Manche Spieler, zum Beispiel Guy Santos, haben ein Breakout.
Ich bilde mir ein, ziemlich genau prognostizieren zu können, wie die nächste Saison der Warriors aussieht. Die große Frage ist, ob sie so aussehen sollte. Und ich denke, die Antwort ist nein. Aber man hat Stephen Curry und Jimmy Butler, der dann irgendwann zurückkommen wird von seinem Kreuzbandriss, hat man in den Büchern mit riesigen Verträgen. Du hast Draymond Green nächstes Jahr noch in den Büchern. Du hast Moses Moody noch am Start. Bei Horford muss man mal gucken. Du wirst Podzimski, musst du dir Gedanken machen, was jetzt in Sachen Extension passiert im Sommer. Aber den hast du auf jeden Fall auch noch da nächstes Jahr. Porzingis ist die große Frage. Wenn man es schafft, ihn zu... Also kommt auch ein bisschen drauf an, was er jetzt in den letzten Wochen noch zeigt. Also bislang ist es natürlich kein glorreicher Start in seine Warriors-Karriere. Das ist ein super altes Team. Das ist wahrscheinlich kein super gutes Team. So, das Ceiling ist natürlich trotzdem ziemlich hoch, wenn, je nachdem, wie Butler zurückkommt jetzt in dem Alter von der Verletzung, wie sehr wird Steph Curry noch abbauen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Play-in-Team im Westen, ohne große Chancen nach oben, bisschen zu gut nach unten. Und ob da jetzt Guy Santos, ja, das ist sicherlich ganz schön, was der zeigt in den letzten Wochen. Aber würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt von einem riesigen Breakout sprechen, wo ich mir jetzt sage, hey, da ändert sich das Schicksal der Warriors in den nächsten Jahren. Dem wird man sicherlich einen neuen Vertrag anbieten im Sommer. Fände ich ärgerlich, wenn man den ziehen lässt. Soweit bin ich schon. Aber ich glaube, nichts, was die Warriors machen können, außer für Giannis traden. Und das bin ich mir nicht sicher, ob ich das sehe. Beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob ich das aus Milwaukee-Sicht sehe. Also warum sollte man einen expiring Jimmy Butler und nicht ganz so geile Picks, was mir die Warriors anbieten können? Da wird es sicherlich bessere Pakete geben around the league. Oder man reißt halt komplett ein. Aber auch das ist, glaube ich, schwierig umzusetzen. Ich denke, das Schicksal der Warriors ist das gleiche wie dieses Jahr, leider. Was ein bisschen schade ist, aber ich schätze, darauf wird es rauslaufen.
Ja, stimme ich dir absolut zu, habe ich auch gar nicht allzu viel zu sagen. Du kannst natürlich diesen großen Giannis-Trade machen und nochmal probieren, alles auf eine Karte zu setzen, um das Maximum aus Stephs verbleibender Zeit rauszuholen. Darüber reden wir ja seit Jahren schon. Aber ob das jetzt am Ende der große Move ist, den man machen sollte, da habe ich mittlerweile auch wirklich meine Zweifel. Das wäre ein Move gewesen, den man vielleicht vor einem Jahr noch hätte vertreten können, vor 2 Jahren. Aber jetzt, wo sich das bei Steph auch dem Ende langsam zuneigt mit seiner sportlichen Karriere in San Francisco, ist das wahrscheinlich auch nicht mehr die allerbeste Idee. Die Warriors versinken immer mehr in der Irrelevanz. Und das selbst mit einem Curry, einem Draymond Green, einem Jimmy Butler, der immer noch im Kader ist. Das, ja, sind nicht die allerglorreichsten Zukunftsaussichten, auch gerade für die Zeit nach diesen Spielern. Das wird ein langer Weg für die Dubs wieder an die Spitze der NBA, zumal da halt auch niemand so wirklich nachkommt, der das Zepter übernehmen kann. Aber ja, San Francisco ist ein schönes Stichwort, ganz kurze Werbung in eigener Sache. Es sind nur noch 3 Plätze frei für unseren West Coast Community Road Trip im September. Vorgestern kamen die nächste Anmeldung rein, was mich natürlich sehr, sehr freut. Ganz kurz die Details, 18. bis 28.09.2026, Direktflüge von Frankfurt nach San Francisco und von Los Angeles nach Frankfurt wieder zurück. 4 Tage San Francisco, 2 Tage Las Vegas, 4 Tage Los Angeles, 4 WNBA Games sind möglich, 2 in San Francisco, 1 in Vegas, 1 in LA, 2 MLB Spiele möglich, die Dodgers beispielsweise in Los Angeles, als auch in San Francisco ist ein MLB Spiel möglich, zweimal College Football, einmal in San Francisco, einmal in LA, zweimal MLS, also zweimal Fußball ist möglich, und wenn es der NFL Spielplan, der im Mai rauskommt, gut mit uns meint, könnten wir da auch noch das ein oder andere NFL-Spiel sehen. Wir sind auf jeden Fall 2 Sonntage und 2 Montage vor Ort. Das heißt, da stehen die Chancen auch nicht allzu schlecht. Flug von San Francisco nach Las Vegas ist inklusive. Busfahrt von Las Vegas nach LA ist inklusive. US-eSIM-Card ist inklusive. USA-Stromadapter ist inklusive. Und wie immer kümmern Tommy und ich uns um die gesamte Planung, die Gesamtorganisation. Ich begleite die Gruppe vor Ort. Es wird in jeder der Städte Touren geben zu den wichtigsten Sightseeing, Shopping und Foodspots. Das allererste Mal, dass wir WNBA anbieten. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Das wird dann auch für mich das erste Mal WNBA sein. Und es würde mich freuen, den einen oder anderen von euch noch begrüßen zu können, dann in Frankfurt am Flughafen. Alle Infos gibt's auf der Webseite, dort kommt ihr dann auch zur Anmeldung. Die haben wir euch natürlich unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Wie gesagt, 3 Plätze noch frei. Viel ist also nicht mehr frei. Also zögert nicht mehr zu lange bei irgendwelchen Fragen. Meldet euch jederzeit gerne bei Tommy oder mir per E-Mail, den sozialen Netzwerken, wo auch immer. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir, ohne groß weiter mit den heißen Brei rumzureden, zur nächsten Frage, die ja für dich vor allem sehr interessant ist. Du darfst sie vorlesen und dann darfst du sie auch eigentlich gleich beantworten von mir aus.
Wenn du mir das schon so anbietest, dann mache ich das natürlich gerne. Sophie hat gefragt, würdet ihr als Hawks den Pelicans/Bucks-Pick, in Klammern plus eventuell weitere, für einen Star-Trade benutzen? Man muss natürlich erstmal abwarten, wo dieser Pick landet. Es gibt bei Tankathon diese schöne Übersicht für alle Teams. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pick landet? Wie stehen da die Odds? Die Pelicans sind gerade am Gewinnen, was mich sehr ankotzt, aus Hawks Sicht. Die sind aktuell aus den Top 5 oder aus den Bottom 5 oder wie man das sehen möchte, der Lottery Odds rausgefallen, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist aus Hawks Sicht. Die Pelicans haben aktuell einen Wert von 5,5. Das heißt, der wahrscheinlichste Outcome ist, dass das der 5,5. Pick ist, wenn man so will. Die Bucks, also das ist ja ein Swap quasi, man hat 2 Chancen, der Pelicans-Pick, der Bucks-Pick, der bessere davon landet in Atlanta. Die Bucks sind aktuell auf Platz 10 der Lottery Odds und haben einen Durchschnittswert von 9,2. Das heißt, das wahrscheinlichste Outcome ist aktuell, dass dieser Pick irgendwo zwischen 5 und 9 landet. Selbst dann würde ich dazu tendieren, weil es so eine geile Draftklasse ist und weil es so eine tiefe Draftklasse ist, diesen Pick einfach zu behalten und zu tätigen und sich einen hoffentlich sehr, sehr guten jungen Spieler reinzuholen. Das ist natürlich super abhängig. Ich bin auch jemand, der erst kurz vorm Draft sich überhaupt großartig mit den Prospects beschäftigt. Ich denke, so diese Top 3, Top 4, Darren Peterson, AJ DeBunza, Cam Boozer, diese Namen haben wir jetzt alle schon mal gehört. Wenn man in den Top 3 landet in diesem Draft, absoluter No-Brainer. Pick behalten, hol dir einen dieser 3 Blue-Chip-Dudes rein, guck, wie der sich an der Seite von diesem jungen Kern, wir haben ja neulich über die Hawks auch gesprochen, nach unserer Reise, ein bisschen ausführlicher. Wir haben festgestellt, die Hawks haben einen jungen Kern, angeführt natürlich von Jalen Johnson, der nicht so uninteressant ist. Und wenn du da jetzt noch einen dieser Top 3, Top 4, auch Top 5-Dudes reinhaust, dann ist das schon ziemlich cool, denke ich, für die nächsten Jahre. Wenn das jetzt der 9. oder der 10. Pick ist und man den Markt sondiert und man zu dem Schluss kommt, vielleicht können wir uns doch in Richtung Giannis Gedanken machen. Oder vielleicht gibt es einen etwas jüngeren, in Anführungszeichen, Starspieler oder so Fringe All-Star. Dann würde ich das schon nicht ausschließen. Aber selbst beim 9. oder 10. Pick würde ich dazu tendieren zu sagen, ich denke, du gehst nirgendwo hin. Ich glaube auch nicht. Ich war ja selbst vor der Deadline war ich ja eher dagegen, dass die Hawks für einen Giannis traden oder für einen Anthony Davis traden. Bei Giannis würde ich sagen, okay, es ist halt Giannis so, da musst du dich mit auseinandersetzen. Aber bei allem anderen habe ich lieber ein Jahr mit Johnson und Daniels und Okongwu und Risacher und Co. plus halt wer auch immer da reinkommt aus dem Draft und mal gucken, wie sich das entwickelt und vielleicht kann man da irgendwie was Besonderes aufbauen. als dass ich jetzt auf Biegen und Brechen für irgendeinen Star trade und dann wahrscheinlich halt trotzdem kein Contender bin im Osten. So, das ist mein Standpunkt. Das war er vor der Deadline schon. Das wird er vermutlich auch im Sommer sein. Aber natürlich das große Sternchen. Jetzt mal abwarten, wo der Pick landet. Die Draft Lottery ist am 10. Mai. In 2 Monaten. Dann wissen wir mehr. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, mein Bauch, mein Herz sagt mir, egal wo der Pick landet, lieber behalten und den Pick machen, als hier irgendwie was potenziell Dummes zu tun.
Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Erstens mal gibt es nicht irgendeinen wirklich game-changing Player, den du bekommen kannst mit einem Pick plus Risa Shea, der Pick, wenn er in der 5 bis 9er Region ist. Und was bringt dir großen Spieler, der kein Game-Changer ist? Und wenn er halt in der Top 5 landet, bekommst du halt einen potenziellen Game-Changer über den Draft und tradest den Pick halt auch nicht. Von daher stimme ich da auf jeden Fall zu. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die kam von David. Wie seht ihr die Zukunft der Trailblazers? Haben sie eine Chance mit Danny Avdija?
Da würde ich dir jetzt wiederum den Ball relativ schnell zurückspielen, weil ich auch denke, dass wir uns da ziemlich einig sind. Danny Avdija, coole Entwicklung, super, verdient All-Star in meinen Augen. Aber der ist, ich denke nicht, dass er sich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren noch weitere Sprünge macht und wir in 2 Jahren hier sitzen und sagen, hey, Danny Avdija, Top-15-Spieler, Top-10-Spieler, der kann die Blazers mit dem richtigen Supporting-Cast in die Conference-Finals führen. Da glaube ich einfach nicht dran. Und da, ich habe eine Kolumne geschrieben für Open Court über unsere Blazers-Spiele unter anderem. Die Blazers haben halt mit dem Klingen-Pick, wobei der ziemlich gut aussieht, Stand jetzt, aber das war dann halt diese relativ schwache Risa Shea Draft-Class. Und vor allem natürlich mit dem Scoot Henderson-Pick, wo es leider aktuell so aussieht, als hätten sie den in den Sand gesetzt. Wenn du 2 so hohe Picks hast und beide jetzt nicht hitten in Sachen Franchise-Spieler, dann ist es halt schwierig. Und das in dieser misslichen Lage befinden sich die Blazers, glaube ich, leider so ein bisschen. Genau, und da können wir Shaden Sharp von mir aus sogar noch mit reinnehmen, der ja auch, was war der, 7. Pick oder so? Sharp war, glaube ich, genau, ich hatte es geschrieben, Sharp war 7. Pick. Das heißt, du hattest 3 Top-10-Picks in den letzten x Jahren und keiner von denen hat halt so richtig gehittet. Schwierig.
Genau, das wollte ich auch sagen. Die Blazers sind in einer sehr ungünstigen Situation, weil sie das Fenster, in dem sie richtig, richtig mies waren, nicht genutzt haben, um sich neu zu positionieren. Und das ist halt ein echtes Problem, dass man vor allem in diesem Scoot Henderson-Jahrgang mit diesem Scoot Henderson-Pick keinen Franchise-Spieler bekommen hat, weil du brauchst in der modernen aktuellen NBA diesen Cade Cunningham, Anthony Edwards, Cooper Flagg. Wemby will ich da jetzt gar nicht mit reinnehmen, weil der gehört in keiner dieser Vergleiche mit rein, aber du brauchst so einen Spieler, um den du herumbauen kannst. Und wenn du den halt nicht bekommst in der Zeit, wo du halt wirklich, wirklich mies bist, dann hast du halt ein Problem. Und die Blazers sind jetzt gerade in einer Zeit, in der sie wieder besser sind, zu gut, um so schlecht zu sein, dass sie noch mal den Top-Pick bekommen, wahrscheinlich, aber halt zu schlecht, um wirklich ein gutes Team zu sein. Und das ist halt sehr ungünstig. Man hat einen ordentlichen jungen Kern mit Kamara, mit Klingen, mit Avdija, der da auch noch mit reingezählt werden kann. Von mir aus mit einem Shaden Sharp, mit Young Hansen und Scoot Henderson. Das sind gute, junge Spieler, aber keiner von denen hat Franchise-Spieler-Potential. Auch ein Danny Avdija nicht. Und ohne Franchise-Spieler kommst du halt nicht weit in der aktuellen NBA, gerade wenn du halt dann auch noch ein Team bist, was jetzt nicht so unbedingt attraktiv ist für irgendwelche Free Agents, mal abgesehen davon, dass die Free Agency nicht mehr das ist, was sie mal war. Und das bringt die Blazers in eine maximal ungünstige Situation, weil man kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja gut, dann reißen wir halt wieder komplett ein und tanken halt wieder und gehen auf diesen ersten, zweiten oder dritten Pick in den nächsten Jahren, weil dann musst du Avdija traden, dann musst du wahrscheinlich auch deinen Coach entlassen und dich von dem anderen jungen Spieler trennen. Und das ist natürlich auch ein Schritt, der da niemandem leicht fallen dürfte. Von daher, die Blazers sind in einer sehr misslichen Lage, vor allem, weil man diese hohen Picks ziemlich verkackt hat. Was aber auch nur zu einem Teil ihre Schuld ist. Da würde ich ihnen eher vielleicht die Schuld geben, dass sie nicht in der Lage sind, junge Spieler zu entwickeln. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand ihnen einen Vorwurf gemacht hat, Scoot Henderson mit dem zweiten Pick auszuwählen. Also wenn es jemanden gibt, der damals schon gesagt hat, boah, die Blazers, die machen hier gerade einen riesigen Fehler, dann kann er sich gerne bei mir melden. Davon wird es nicht allzu viele Leute geben. Wir beide auf jeden Fall nicht. Das müssen wir uns auch eingestehen. Von daher, zum damaligen Zeitpunkt hat auch mit dem Sharp-Pick, glaube ich, niemand so richtig ein echtes Problem gehabt. Der AFDR-Trade war auch ein sehr, sehr guter Trade aus ihrer Sicht. Also man hat jetzt dahingehend so Roster-Building-mäßig nicht allzu schlechte Arbeit geleistet. Bisschen Pech dabei gewesen. Und vor allem das große Problem der Blazers ist halt, dass sie, glaube ich, wirklich keine Ahnung haben, wie man junge Spieler entwickelt. Sowohl abseits des Parketts als auch auf dem Parkett, wo man dann diesen jungen Spielern einen Jeremy Grant beispielsweise vor die Nase setzt, der da, ohne ihn jetzt so rauspicken zu wollen, aber da entwickelst du halt dann deine jungen Spieler auch nicht optimal, wenn stattdessen Jeremy Grant in den letzten Jahren die meisten Touches in dieser Offense bekommen hat. Von daher, sehr, sehr blöde Situation, für die es nicht wirklich eine gute Lösung gibt, aus Sicht der Portland Trail Blazers.
Gibt es eine gute Lösung für Moritz Wagner im kommenden Sommer? Gerard Dock hat nämlich gefragt, denkt ihr, Moritz kann nächste Saison einen neuen Vertrag in Orlando bekommen?
Ich kann ihn das gerne fragen in einer Woche, was er davon hält. Ich denke, er würde sehr, sehr gerne einen neuen Vertrag in Orlando bekommen wollen. Und ich sehe keinen Grund, warum er ihn nicht bekommen sollte. Die Magic spielen sehr guten Basketball in den letzten Wochen, was mit Paolo zusammenhängt, der echt gut aussieht, was vor allem mit Desmond Bane zusammenhängt, über den jetzt die Tage auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal kommt. Aber es ist auch alles andere als ein Zufall, dass die Magic ihren besten Ball der Saison spielen, jetzt, wo Moritz Wagner wieder am Start ist. Der vielleicht noch nicht wieder ganz bei 100% ist, aber trotzdem mit seiner Präsenz, mit seinem Hustle, seiner Leadership, Kommunikationsfähigkeiten, Basketball-IQ und sicherlich auch dem anderen Skill diesem Team sehr, sehr weiterhilft. Und ich hoffe, dass sie das auch sehen in Orlando und zu schätzen wissen und ihm dann auch im Sommer mit einem neuen Vertrag ausstatten. Also ja, es wäre, glaube ich, ein Fehler aus Orlandos Sicht, Moritz ziehen zu lassen.
Sehe ich genauso. Also wir reden hier ja bei weitem nicht von einer Thanasis Antetokounmpo-Situation, wo Moritz ein Spieler ist, der nur an seinen Bruder gekoppelt ist und deswegen neue Verträge bekommt. Er ist ein sehr wertvoller Backup-Big, der viele Dinge macht, die nicht so viele Spieler in der NBA machen können. Ich glaube, bei den Magic müssen wir jegliche Diskussionen über Zukunftsmusik und neue Verträge und so weiter so ein bisschen auf Eis legen. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel davon abhängen. Im Großen und Ganzen, du sagst es, sie spielen ziemlich gut in den letzten Wochen, aber unterm Strich im Großen und Ganzen ist es ja trotzdem weiterhin eine enttäuschende Saison, die wir von Orlando sehen. Es wird, glaube ich, vieles darauf ankommen, wie man sich jetzt in den Playoffs schlägt. Wenn man in der ersten Runde mehr oder weniger sang- und klanglos gegen eines dieser Top-4-Teams im Osten ausscheidet, dann wird das, glaube ich, schon Konsequenzen haben. Ich denke, dann wird Jamal Mosley vermutlich der erste Kopf sein, der rollt. Aber ich würde nicht ausschließen, dass wir dann auch größere Roster-Moves sehen. Und da spreche ich natürlich von entweder Paolo oder Franz. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Sollte dann Franz derjenige sein, der in irgendeiner Form weggetradet wird, wovon ich den Magic natürlich vehement abraten würde, aber wer weiß, dann weiß ich auch nicht, ob Moritz unbedingt noch eine Zukunft in Orlando hat. Wie gesagt, ich glaube, man muss ein bisschen abwarten, wie das jetzt in den Playoffs läuft, wie die Saison zu Ende geht. Wenn die Saison in einer weiteren großen Enttäuschung endet, und das wäre ein Erstrundenaus, egal gegen wen und egal unter welchen Umständen, dann wird da vielleicht schon viel passieren im Sommer. Und das wird dann eventuell auch Moritz betreffen. Aber ich stimme dir völlig zu, es ist im Interesse der Magic, ihm einen neuen Vertrag auf den Tisch zu legen im Sommer und ihn zu halten. Und wenn das nicht passiert, dann denke ich, wird es Teams geben, die, ich weiß nicht, Schlange stehen, ist vielleicht ein bisschen zu stark formuliert, aber die Interesse haben in der Liga.
Yes, Sir. Nächste Frage von Torell 7721 auf YouTube. Wie würdet ihr als GM der Dallas Mavericks das Team im Sommer verstärken? In Klammern, da sich Tanking ab der nächsten Saison aufgrund fehlender zukünftiger Picks nicht lohnt, will man ja besser werden. Auf welchen Positionen, welche Spieler wären Kandidaten via Draft und Trade? Könnte einer der Spieler Hartenstein sein?
Auch hier, ich weiß nicht, ob du jetzt schon fundiertere Gedanken hast. Wäre ich sehr gespannt, sie zu hören. Ich glaube, bei den Mavericks muss man wirklich extrem abwarten. Da kommt es so sehr drauf an, was da im Sommer passiert und was da vor allem am 10. Mai passiert. Ich habe gerade die Draft Lottery angesprochen. Die Mavericks sind aktuell Platz 7 in der Draft Lottery. Wenn die Pelicans so weitermachen, wie sie aktuell weitermachen, und die Mavericks weiterhin verlieren, dann wird das vielleicht sogar noch switchen. Und dann hast du halt eine sehr gute Chance auf den 5. oder 6. Pick. Und ja auch keine schlechte Chance auf sogar einen Top-4-Pick. Also Stand jetzt, Platz 7 in der Draft Lottery, 7,5% Number 1, 7,8% Number 2, 8,1% Number 3, 8,5% Number 4. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, mal ganz grob, 8 mal 4, das ergibt nach Adam Riese 32. Eine 32%ige Chance ungefähr auf einen Top-4-Pick. Und dann musst du es halt, also wenn jetzt die Mavericks wirklich einen Top-4, Top-5, Top-6-Pick haben, dann musst du halt alles andere, in meinen Augen zumindest, danach ausrichten. Wen holst du dir rein? Steck alles, was du hast, ins Scouting, in dem Wissen, dass der Dude, den wir uns jetzt hier reinholen, der soll im Idealfall, im absoluten Idealfall, soll das sogar unsere 1B-Version zu unserem 1A Cooper Flagg werden. Im nicht ganz so Idealfall soll das unsere zweite Option neben Cooper Flagg werden, langfristig. Und dann muss sich in meinen Augen, egal ob du deine Picks hast oder nicht, ja, du möchtest natürlich dann auch nicht kacke sein, weil es bringt nichts zu tanken. Kyrie Irving wird zurückkommen, wie sieht das aus? Aber trotzdem musst du alles drauf ausrichten, wie können wir die Entwicklung von Cooper Flagg und von Prospect X maximieren? Und da sollte dann nicht oben auf der Prioritätenliste stehen, sich unbedingt den und den Center reinzuholen oder unbedingt den und den Flügel reinzuholen. Abwarten, Draft, wie sieht's aus? Ich möchte nicht ausschließen, dass dann jemand wie Isaiah Hartenstein sehr viel Sinn ergeben kann auf der 5, als jemand, der dir die Defense ankern kann, der dir als Playmaking hab, der jemanden wie Cooper Flagg dann ja tendenziell eher maximiert, als irgendwie seiner Entwicklung schadet oder so. Wir haben viel über Isaiah Hartenstein geredet im Laufe der Saison, unter anderem in unserer Folge, wo wir das Interview mit ihm drin hatten. Das könnte schon Sinn ergeben, klar, aber das ist wirklich Zukunftsmusik. 10. Mai und dann, wann auch immer der Draft ist, irgendwann im Juni, das sind die beiden großen Stichtage. Oder im Juli? Wann ist Draft? Juli wahrscheinlich. Das sind die beiden großen Stichtage.
Ende Juni, kurz nach NBA
Ende Finals. Juni? Okay.
Vor der Free Agency.
Ja, okay. Das sind die beiden großen Stichtage. Und alles andere entscheidet sich erst, wenn du das unter Dach und Fach hast und wenn du da Planungssicherheit hast. Und dann können wir uns gerne über Free Agency Gedanken machen, über Trades Gedanken machen. Aber vorher, was passiert mit diesem Pick? Und wen holt man sich rein?
Stimme ich dir absolut zu. Es lässt sich jetzt unmöglich hier große Zukunftsaussicht aufstellen, ohne zu wissen, was im NBA-Draft passiert. Also wenn da die Mavs die Gelegenheit haben, so einen zweiten Franchise-Guy reinzubekommen, dann ist es natürlich eine ganz andere Aussicht, als wenn man jetzt Richtung Ende der Lottery vielleicht picken muss. Das ja steht dann alles noch aus. Du hast gesagt, im Mai entscheidet sich das. Es ist der erste große, entscheidende Tag. Und dann natürlich NBA-Draft Ende Juni. Aber es gibt natürlich gewisse Spielertypen, die du langfristig an der Seite von einem Cooper Flagg haben möchtest. Es ist jetzt gerade zu Beginn seiner Karriere ein fähiger Point Guard. Den hat man mit Kyrie Irving dann drin. Ob der langfristig in diesem Team bleiben soll, ist natürlich die andere Frage. Ich hätte nichts dagegen, dass gerade jetzt zu Beginn von Flags Karriere, wo er halt noch nicht der Point Flag so sein kann, dass man da noch einen Kyrie mit drin hat. Langfristig möchtest du natürlich, dass Cooper Flagg der Point Guard und primäre Strippenzieher im Angriff auf jeden Fall ist. Du möchtest natürlich an der Seite von ihm auch fähige Bigs haben. Die hast du halt aber jetzt schon. Du hast einen Derek Lively, der natürlich immer wieder von Verletzungen heimgesucht wird, da mit dabei. Du hast einen Danny Gafford. Das sind schon irgendwo auch ziemlich coole Center, wo ich genau hätte, dass die langfristig im Kader sind. Da weiß ich nicht, ob jemand wie Hartenstein reinpasst, weil du musst dir auf jeden Fall nicht Hartenstein reinholen, wenn du eine fitten Lively irgendwann hast und wenn du auch noch einen Gafford hast, dann ist das natürlich auch irgendwo ein Überangebot. Deswegen, schwer zu sagen. Langfristig willst du natürlich athletische, gute Shooting, Wings, 3&D-Spieler an der Seite von Flag haben. Du möchtest, dass Flag der Point Guard ist. Du möchtest natürlich Bigs haben, die Pick-and-Roll und Handoffs mit ihm laufen können. Da würde Hartenstein schon sehr gut reinpassen. Aber alles steht und fällt mit der Draft Lottery und wie die Mavericks dann diesen Pick nutzen werden. Von daher lässt sich das aktuell noch nicht wirklich sagen. Wir werden aber natürlich sehr ausführlich über Dallas dann auch reden, wenn der Draft erst einmal da ist. Kommen wir zur letzten Frage.
Jawohl, eine haben wir noch. Wie weit sind die Ermittlungen der NBA wegen Kawhi? Wir haben begonnen mit einer Frage von Jan. Wir enden mit einer Frage von Jan.
Ja, Shoutout an Jan an der Stelle, ein guter Bro, der auch immer jedes Mal fleißig Fragen stellt. Ich habe ehrlicherweise ChatGPT gefragt, was die neuesten Entwicklungen sind. Das werde ich jetzt einfach mal kurz zur Besten geben. Wichtigste neue Entwicklung aus dem Februar, März 2026. Es gibt wohl neue Dokumente und Whistleblower-Hinweise. Investigativjournalist Pablo Torre veröffentlichte neue Dokumente. Darin waren zwei Whistleblower unter Eid, die gesagt haben, dass der Deal bewusst genutzt wurde, um ein Salary Cap zu umgehen. Die NBA-Untersuchungen laufen weiterhin. Commissioner Adam Silver sagte beim All-Star Weekend, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist. Die Liga nennt den Fall komplex. Die Firma Aspiration ist inzwischen in finanziellen Schwierigkeiten bzw. Verfahren verwickelt, wodurch mehrere interne Dokumente ans Licht kommen. Fazit, die Untersuchung läuft noch. Der Fall wurde zuletzt wieder angeheizt durch diese Whistleblower-Dokumente. Eine Entscheidung der NBA könnte franchise-veränderte Konsequenzen haben, ist aber noch lange nicht gefallen. Da stehen, wie wir alle wissen, hohe Geldstrafen im Raum, Draft-Pick-Verluste, Suspendierung von Team-Executives oder dem Eigentümer, im Extremfall Ungültigkeit des Spielervertrags. Die Clippers bestreiten weiterhin alle Vorwürfe und sagen, sie seien selbst von der Firma getäuscht worden. Also, long story short, es gibt nicht wirklich irgendetwas Neues. Die Untersuchungen laufen noch. Wie realistisch jetzt gewisse Strafen sind, das haben wir alles schon diskutiert. Sehr, sehr viel Spekulation mit dabei. Ich weiß nicht, ob du noch irgendetwas gehört hast, irgendetwas hinzufügen möchtest. Aber so richtig, ja, viel ist nicht passiert. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass bis Ende der Saison da jetzt noch groß irgendetwas passieren wird.
Props an ChatGPT. Das kann ich, nachdem ich mir den Artikel von Mike Volkanov bei The Athletic durchgelesen habe, der vor 3 Tagen erschienen ist, genau das. Es gibt ein neues Whistleblower-Dokument. Pablo Torre hat in seinem Podcast, der ja auch dieses ganze Ding überhaupt erst ans Licht gebracht hat, Pablo Torre Finds Out. Das war eine Live-Aufnahme während der MIT Sloan Sports Analytics Conference. Genau das eben ans Licht gebracht. Die SEC, also die Steuerbehörde in den USA, ist ja sowieso schon auf den Fersen von den Verantwortlichen von Aspiration damals. Also das hat jetzt nochmal das Ganze ein bisschen angeheizt, aber, und da wurde ja auch beim All-Star Game in LA, also traditionell gibt ja Adam Silver immer eine Pressekonferenz beim All-Star Game, logischerweise war das Thema und da hat er eben genau das gesagt. Es ist sehr komplex. Eine Law Firm, eine, wie übersetzt man Law Firm? Eine Rechtskanzlei, Anwaltskanzlei, ja, genau. Ja, eine Anwaltskanzlei mit dem Namen Wachtel ist beauftragt, das Ganze zu untersuchen. Es hätte mich schockiert, wenn es da jetzt schon irgendwelche großen Erkenntnisse gegeben hätte. Also im Großen und Ganzen, wie ChatGPT sagt, wir tappen größtenteils im Dunkeln. Das wird sich vermutlich noch ein bisschen hinziehen und dann werden wir irgendwann Gewissheit haben. Stand jetzt aber, außer dass es neue Gerüchte und neue Whistleblower gibt, nicht so wirklich was Neues zu vermelden.
Alright.
Dann sind wir am Ende angelangt. Hast du eine Trivia dabei? Ich nämlich nicht.
Nein, aber machen wir doch zu diesen Mailbag-Fragen, machen wir das da immer?
Ja, nicht regelmäßig
wir zumindest. Wir hatten eine in unserer letzten Supporter-Folge, an der Stelle vielleicht nochmal der kurze Hinweis, wer Bock hat auf noch die ein oder andere extra Folge im Monat, der kann gerne rein supporten, Patreon/DoubleStepBack. Wir haben über Jason Tatum und dessen Rückkehr auf das NBA-Parkett geredet, wie er aussah, was uns gefallen hat, was es für die Celtics und den Rest der Eastern Conference und NBA bedeuten könnte. Da war auch eine Trivia-Frage von mir an dich mit dabei. Auch das haben wir euch verlinkt unten in der Folgenbeschreibung zusätzlich zum Link für die West Coast Reise.
Ja, dann lass es uns doch einfach dabei belassen. Freunde, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Es wird auch nächste Woche eine Folge geben. So viel können wir euch schon versprechen. Wir hatten es in der Supporter-Folge schon angekündigt. Hoffentlich, wahrscheinlich wird das dann irgendwie in Orlando Magic Richtung gehen. Julius, ich wünsche dir einen guten Flug und ganz, ganz viel Spaß. Danke. In hoffentlich sunny Florida. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Vielen Dank an alle, die diese wunderbaren Fragen gestellt haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.